Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir haben heute einen Gast, den Redouan El Hamdi. Und das Thema des heutigen Podcasts ist Verlust eines Kindes. Und zwar im letzten Juli, also vor knapp 7 Monaten am Tag von dieser Aufnahme, hat Redouan seinen 6 Jahre alten Sohn verloren und möchte mit uns heute über verschiedenste Themen sprechen, verschiedenste Dimensionen dieses Verlustes. Und wir haben im Vorhinein mit ihm auch darüber gesprochen, welche Fragen okay sind. Wir haben da einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und wenn ihr persönlich betroffen seid und in irgendeiner Form Schwierigkeiten mit dem Thema habt, dann bitten wir euch, dass das euch triggern könnte und ihr das nicht anhört. Wir bitten euch da auch, Hilfe zu suchen bei Therapeuten oder anderen professionellen Stellen, weil das können wir mit unserem Format nicht leisten. Und wenn es euch ja dementsprechend danach schlechter geht, das ist nicht unser Anspruch. Ja, Redouan, vielleicht möchtest du erst einmal anfangen, deine Geschichte zu erzählen?
Gerne. Ich bin der Redouan, bin 32 Jahre alt und bin vor 6 Jahren Vater geworden eines wunderschönen Jungen. Genau, und im Juli letzten Jahres mussten wir uns von ihm trennen. In unserem Glauben, ich gehöre dem Islam an, und in unserem Glauben heißt es, in vielen anderen Glaubensrichtungen auch, wir sagen aber, er ist an einem besseren Ort, er ist zu unserem Schöpfer zurückgekehrt. Genau, ich bin in Dortmund geboren und aufgewachsen, mit ein paar Zwischenstationen beruflicher Natur in Deutschland und im Ausland, aber habe wieder den Weg zurück in das schöne Dortmund gefunden. Bin Unternehmer, vornehmlich im Marketing und in der Kosmetikbranche tätig und habe vor 10 Jahren meine liebste Frau geheiratet. Genau, und 2015 sind wir Eltern geworden vom lieben Ahmad. Genau, so viel zu meiner Person. Aber könnt gerne noch mehr fragen, wenn ihr möchtet.
Ja, von mir aus auch erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich finde es total schön, dass du bei uns bist und vor allem, dass du dich diesem Thema auch in dieser Art von Öffentlichkeit näherst. Mich interessiert natürlich, was ist passiert, und zwar nicht im Sinne von, wie ist dieser Verlust, dieser Tod vonstatten gegangen, sondern was ist mit dir passiert? Ne? Das ist ein schweres Thema. Und ich habe bei mir schon festgestellt, wie ich im Vorgespräch auch mit dir besprochen habe, dass ich da auch schon so ein bisschen die Luft anhalte. Ne? Wir haben, Alex und ich haben beide nicht kein Problem, über Tod und Verlust und Trauer zu sprechen, aber wenn es um Kinder geht, ist das nochmal so eine ganz spezielle Herausforderung. Ne? Da geht erstmal man hält erstmal kurz den Atem an. Wie kann ich was formulieren? Möchte ich dich in Watte packen? Natürlich möchte ich das tun. Ne? Wir haben uns darauf geeinigt, wir reden ganz offen darüber. Ja. Und mich interessiert natürlich in erster Linie, oder uns beide interessiert, wie bist du damit umgegangen?
Es ist tatsächlich noch ein Prozess, klar. Ich weiß nicht, wann er enden wird oder ob er überhaupt enden wird. Deswegen kann ich dir nur sagen, wie ich mich aktuell fühle und wie die erste Zeit war. Mhm. Zum Hintergrund der Geschichte vielleicht muss man noch erwähnen, dass der Ahmad auch krank war. Das heißt, als er auf die Welt gekommen ist, ist er mit einem speziellen Herzfehler auf die Welt gekommen. Das wussten wir vor der Geburt schon. Und dementsprechend wurde er auch direkt nach der Geburt operiert und behandelt. Und bei einer dieser Operationen gab es dann leider, wie so oft, Komplikationen und das Resultat dieser Komplikation war, dass er einen Hirnschaden davon getragen hat. Das heißt, er war ein 100% behindertes, pflegebedürftiges Kind. So, das heißt, unsere Zeit zusammen beginnt schon mit einer Herausforderung und einer Prüfung sozusagen. Deswegen, das erklärt vielleicht noch nicht, aber vielleicht erklärt das auch die Art und Weise, wie man damit umgeht, wie man dann auch letztendlich mit dem Tod umgeht. Ich vermeide das Wort Verlust. Das hatte ich euch vielleicht vergessen zu sagen, aber Wort Verlust ist für mich nicht existent oder das Gefühl von Verlust ist nicht existent, weil ich nach wie vor eine sehr große Bindung spüre, vielleicht sogar mehr als vorher. Deswegen spüre ich nicht mehr oder ich spüre einfach keinen Verlust. Deswegen Tod können wir gerne sagen. Genau. Seine Krankheit war dahingehend schon sehr herausfordernd, weil die Art seiner Erkrankung und die Folgen daraus, die Kombination aus seiner Erkrankung und den Folgen war schon sehr speziell, auch für die Ärzte und Therapeuten. Das heißt, es gab sehr viele Baustellen, die man parallel irgendwie managen musste vom Herz an sich, was das Herzstück ist im wahrsten Sinne, aber auch alle anderen Folgen wie die Entwicklung, die psychische und die körperliche Entwicklung, dann irgendwelche Wehwehchen bei der Lunge etc. pp. Und das heißt, die 6 Jahre waren zwar wunderschön und wundervoll, aber trotzdem schon sehr herausfordernd für uns als Eltern, im Speziellen für meine Frau, die sich ihr sein Leben lang quasi um ihn gekümmert hat, 24 Stunden, und das mit Bravour gemeistert hat. Und es war trotzdem, was heißt trotzdem, es war unser Sohn, unser erstes Kind. Das heißt, wir hatten auch gar keinen Vergleich. Wie ist es mit einem, in Anführungszeichen, normalen Kind? Das wussten wir nicht. Wir kannten das aus der Familie, ne? Und in unserem Kulturkreis und speziell in meiner Familie ist mein Neffe gefühlt mein Sohn und meine Nichte gefühlt meine Tochter. Das heißt, nur daher kannten wir das. Aber das eigene Kind ist natürlich dann nochmal was ganz anderes. Und wir kannten es allerdings, wie gesagt, nicht anders. Und wir sind mit dieser Herausforderung groß geworden. Und die hat uns immer begleitet. Und das Thema Tod hat uns tatsächlich in den ersten Jahren auch schon begleitet, weil bei dem einen oder anderen Termin beim Kardiologen schon hier und da mal das Wort gefallen ist, wie lange hält das noch? Die künstliche Herzklappe, müssen wir schauen. Die Entwicklung ist jetzt gerade nicht so schön. Das heißt, das Thema schwirrte schon irgendwo im Raum, auch wenn die Ärzte das nicht immer ausgesprochen haben. Aber ich meine, wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß ja, worauf das hinausläuft. Aber komischerweise oder glücklicherweise, wie man sieht, war das dann in den letzten Jahren eigentlich immer weniger Thema. Und letztendlich vielleicht, um mal auf den Tod an sich jetzt zurückzukommen, die Todesursache war letztendlich nicht direkt verbunden mit seiner Krankheit, aber schon mit den Folgen der Krankheit und mit seinem generellen Zustand. Ne? Also wenn ein Kind herzkrank ist an sich per se, dann ist natürlich das Immunsystem schwächer als ein normales oder gesundes Kind. Das heißt, ein Fieber zum Beispiel, wie in seinem Fall ein Infekt, der löst dann natürlich ein bisschen größere Probleme aus. Und das war letztendlich auch der Fall bei ihm.
Okay.
Genau. Das Schöne in diesem Zusammenhang mit seinem Tod, so schwer es über die Lippen zu bringen ist, aber das Schöne war tatsächlich, ich muss dazu sagen, ich denke viel in Geschichten und in Mythen vielleicht oder Mythologien, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn man sich so eine Geschichte ausdenken könnte, dann wäre sie genauso gelaufen, weil wir waren kurz vor seinem Tod, waren wir zu dritt im Urlaub, hatten einen wunderschönen Urlaub und tatsächlich die beste Zeit unseres gemeinsamen Lebens, das war der schönste Urlaub, den wir bis dato hatten, das war die schönste Zeit. Ich als Berufstätiger oder beziehungsweise als Unternehmer, der jeden Tag und 24 Stunden irgendwie arbeitet, war zum ersten Mal im Urlaub total entspannt, habe mein Handy zur Seite gelegt, habe meine E-Mails spärlich gecheckt. Das heißt, wir hatten eine wunderschöne Zeit wirklich zusammen. Und das meine ich, wenn man in der Retrospektive sich das betrachtet und sagt, wenn ich mir eine Geschichte überlegen könnte, wie man sich quasi verabschiedet voneinander, dann wäre sie genauso gelaufen. Es war wirklich wunderschön. Und ja, das Ende quasi oder das Ende vom Urlaub war tatsächlich so, dass er dort vor Ort im Urlaub dann Fieber bekommen hat. Und als wir dann mit unseren gängigen Hausmitteln nicht weiterkamen, haben wir direkt den Flug gebucht, sind zurückgekommen und genau, dann ging es auch relativ schnell.
Ja, auch wenn die Geschichte an sich natürlich ja wahnsinnig traurig ist und muss ich tatsächlich sagen, jetzt, ich muss gerade sagen, mir ist irgendwie das Herz gerade aufgegangen. Ich fand die, also einfach das, was du gerade erzählt hast, auch so bildhaft, dass das einfach irgendwie, ja, gerade bei mir so angekommen ist. Deswegen wollte ich das einmal kurz sagen. Wie geht, ich sag mal, ihr beiden miteinander um, du und deine Frau? Also sprecht ihr da häufig drüber? Ist das, ich sag mal, tagtäglich Thema oder ist es eher, dann, wenn es einem schlecht geht, dass ihr darüber sprecht, wie macht ihr das? Das ist eine sehr intime Frage.
Genau, dazu kann und will ich auch nicht so viel sagen, weil es A, noch ein Prozess ist und B, ich meiner Frau nicht das Recht nehmen möchte, selber darüber zu sprechen. Ich kann aber gerne darüber sprechen, wie ich mich fühle oder wie ich damit selber umgehe vielleicht. Und daraus kann man vielleicht auch Schlüsse ziehen, wie es in der Beziehung ist. Was ich sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall zwei komplett unterschiedliche Menschen sind in dieser Situation auch speziell. Und das hat sich nochmal gezeigt. Also wir sind generell sehr unterschiedlich, was Emotionalität und Situation angeht. Da haben wir uns immer super ergänzt und super den Rücken gestärkt, jeder dem anderen. In dieser Situation hat sich das auch nochmal sehr, sehr stark bemerkbar gemacht, dass wir komplett unterschiedlich sind. Ich für meinen Teil bin und war immer eine Person, die es nicht so einfach hatte, ihre Situation oder beziehungsweise ihre Emotionen einfach und klassisch zu zeigen. Ja, es gibt ja verschiedene Menschen und jeder geht anders mit seinen Emotionen um. Ich war dann immer derjenige, dem man das erstmal nicht so angesehen hat. Das Einzige, was man mir immer sofort angesehen hat, war, wenn ich mega sauer war. Ja, das sagen meine Geschwister vor allen Dingen, meine Eltern, meine Freunde, das sieht man sofort. Also wenn ich irgendwie einen schlechten Tag auf der Arbeit hatte oder sauer auf jemanden war, dann das hat man sofort gesehen. Aber alle anderen Emotionen tatsächlich hat man auf den ersten Blick nicht so gut gesehen. Und in dieser Situation bin ich speziell in der ersten Zeit, wo es alles sehr, sehr frisch war, auch sehr, sehr untypisch vielleicht, wenn es überhaupt einen Typ gibt, aber ich bin untypisch mit der Situation umgegangen für viele, sage ich mal, weil mein erster Fokus war, also an erster Stelle wirklich die Beerdigung an sich als Prozess. Ich wollte unbedingt diesen Prozess selber kontrollieren und selber in der Hand haben. Und glücklicherweise waren wir in Deutschland, als das passiert ist, weil er ist im Ausland schon krank geworden und dort wäre das Ganze natürlich viel, viel komplizierter gewesen. Wir waren glücklicherweise in Deutschland, in Dortmund und ich hatte einfach die Möglichkeit, mich selber darum zu kümmern und diese Chance wurde mir auch nicht verwehrt vom Bestatter, das heißt, ich durfte ihn selber waschen, ich habe ihn selber zu Grabe getragen, alleine, ich bin ins Grab gestiegen, habe ihn reingetragen. Und das hat mir mega, mega viel Kraft gegeben, weil ich irgendwie die Kontrolle trotzdem noch hatte. So die Kontrolle vom Abschied sozusagen. Und das war einfach nur ein Indiz dafür auch, wie ich mit der Situation umgehe. Das heißt, ich habe mich sehr stark darauf konzentriert, die erste Zeit alles richtig zu machen und vor allen Dingen alles das zu machen, was ich unbedingt machen möchte, nämlich A, die Beerdigung. Und an zweiter Stelle meine Frau vor allen Dingen, mich um sie zu kümmern und für sie da zu sein. Genau, und wir sind, um nochmal auf deine Frage vielleicht einen kleinen hinzugeben, wir sind auf jeden Fall komplett unterschiedlich damit umgegangen. Tun es jetzt noch.
Wie ist das generell in deinem Umfeld? Also du hast eine große Familie, die mit Sicherheit unglaublich viel Halt und Stütze gibt. Aber wie sind Menschen mit dir umgegangen, die dir vielleicht nicht so nahe stehen? Gab das Distanz? Gab das Unsicherheiten? Oder und was hättest du dir gewünscht, wie Menschen dann auf dich zugehen und mit dir umgehen?
Ich muss ehrlich gestehen, die meisten Menschen, die jetzt ein bisschen weiter entfernt waren, außerhalb meiner Familie und außerhalb meines engen Freundeskreises, die meisten haben tatsächlich so reagiert, wie ich es mir gewünscht hätte, nämlich mit einer gesunden Distanz und einem kleinen oder einer kleinen Nachricht, dass man da ist, wenn man Kontakt wünscht. Und das ist genau das, was ich mir gewünscht hätte und habe. Und so ist es tatsächlich gekommen. Also ich habe außerhalb meiner Familie und meinen Freunden habe ich wirklich Nachrichten bekommen. Ich hätte mir nicht gewünscht, dass man mich anruft, und das haben die meisten auch nicht getan. Das heißt, da hat man auf jeden Fall schon gemerkt, dass viele einen gut kennen, vielleicht auch, und wissen, wie man tickt. Ich habe Nachrichten bekommen, ey, mein Beileid, und wenn was ist, ich bin da. Und das war auch wunderbar und das war auch mega gut. Also mehr hätte ich mir auch gar nicht gewünscht. Und im inneren Kreis in meiner Familie, speziell in meiner Familie, war es natürlich ein mega, mega Zusammenhalt. Und wir sind eine große Familie, aber wir sind vor allen Dingen, also die Größe sagt gar nicht viel aus, sondern also nicht die Quantität, sondern die Qualität. Wir sind sehr, sehr, sehr eng verbunden. Meine Geschwister, meine Eltern, Onkels, Cousins, Cousinen, wir sind sehr, sehr eng, wir sind sehr kommunikativ, wir sprechen wirklich viele Themen an und direkt an, und es war natürlich wunderschön zu sehen, auch wenn man das immer wusste und weiß, aber es ist trotzdem in so einer Situation natürlich nochmal was anderes zu sehen, wer wirklich da ist, und ich bin meiner Familie unglaublich dankbar und meinen Freunden natürlich auch, die waren auch alle da, und in unseren Kulturkreisen ist es auch manchmal so, dass das zu viel des Guten ist, ja, dann hat man irgendwann viel Besuch und viel Essen und viel dies und viel das, aber das war tatsächlich bei uns nicht der Fall. Also vor allen Dingen meine Schwestern, die haben da auch schon ganz schnell einen Riegel vorgeschoben, und Corona war dann auch noch so ein guter Grund zu sagen, ey, so viele Leute jetzt nicht. Aber grundsätzlich hätte ich mir tatsächlich nichts anderes wünschen können, was Reaktionen von anderen Menschen angeht.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, dass ihr natürlich ganz, ganz viel irgendwie in der Familie und die Rückhalt gegeben haben und ihr miteinander darüber gesprochen habt. Hast du darüber hinaus trotzdem noch professionelle Hilfe in Anspruch genommen?
Nee, ich habe keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen, würde ich aber jederzeit machen. Also es ist mir auch sehr wichtig, das zu sagen. Würde ich sofort machen, wenn ich A, daran glauben würde, dass mir das was bringt, mir persönlich, und B, wenn ich, oder wenn jemand von außen sagt, ey, Ridwan, dir geht's gerade nicht gut, nimm dir Hilfe, würde ich das sofort machen. Das habe ich nicht, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ich in meinem Vater eigentlich den besten Therapeuten habe. Natürlich hat er nicht die nötige Distanz, die so ein klassischer Therapeut haben müsste. Aber wenn du meinen Vater kennenlernen würdest, dann wüsstest du, dass er das sehr, sehr gut kann. Mhm. Und an zweiter Stelle bin ich einfach absolut nicht die Person, die therapiert werden kann, weil ich ein sehr selbstreflektierender Mensch bin, manchmal viel zu viel, und das macht mir auch sehr viel Kopfschmerzen, aber ich versuche schon eine Art rational und objektive Stellung einzunehmen und mich irgendwie von außen zu betrachten. Einfach zusammenhängend damit, dass ich in meinem Freundes- oder Familienkreis oft die Person war, die dann anderen irgendwie versucht hat zu helfen, oder wo man einfach ein Ohr hatte für andere. Aber wie gesagt, mir ist wichtig zu unterstreichen, dass man sich auf jeden Fall Hilfe holen sollte. Und es ist ja schon eine große Hilfe, wenn man in der Familie und wenn man Freunde hat, mit denen man darüber spricht und vielleicht auch jemand, der nicht so nah ist, irgendwie im Berufsumfeld oder so, das sollte man auf jeden Fall machen. Aber ich befinde mich halt in meiner eigenen Therapie aktuell noch und mal schauen, wie weit das geht.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also so als kleine Hintergrundinformation, ich kenne deine Familie. Ich kenne auch deinen Papa, der ist wirklich großartig in sowas. Ist das ein Thema, was für dich immer noch ganz alltäglich ist, also jeden Tag aufs Tapet kommt? Ist das jeden Tag noch etwas, wo du sagst, oh, ich möchte darüber sprechen, oder jeden Tag etwas, ich möchte da auf gar keinen Fall drüber sprechen? Wie geht das, was geht da in dir vor?
Es ist definitiv jeden Tag ein Thema. Mhm. Das auf jeden Fall und auch mehrmals am Tag. Das hat mehrere Gründe. Es ist auch eine Art oder eine Symbiose von Ritualen, die man hat. Es ist ja genauso wie wenn man einem Raucher sagt, hör auf zu rauchen, ist doch einfach. Ja, dann macht er das ein bisschen, aber sobald er den Kaffee in der Hand hat, kommt die Zigarette in den Kopf und es ist bei den Menschen noch mehr. Das heißt, Rituale wie morgens aufstehen oder abends reinkommen oder Wochenende oder was auch immer, die sind natürlich omnipräsent und die holen alles hoch, aber natürlich reicht es schon, jeden Tag aufzustehen und dann ist es auf jeden Fall präsent und man denkt jeden Tag daran. Das Einzige, was sich jetzt so in der letzten Zeit ein bisschen verändert hat, ich neige dazu, jetzt mehr an bestimmte Situationen in unserem Leben zu denken und die kommen wirklich komplett unerwartet und das sind auch Situationen, die ich komplett teilweise schon vergessen hatte. Da hilft allerdings auch unsere Technik dazu, ne? Manchmal kriegt man dann vom iPhone eine Erinnerung gezeigt und dann kommen irgendwelche Bilder. Das ist schön, es ist aber auch manchmal ein bisschen schwierig. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ob ich mir, also ich wünsche mir nicht darüber zu reden jeden Tag, aber ich lehne es auch nicht ab. Und auch wenn andere mich darauf ansprechen, bin ich da relativ offen. Wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn ich nicht darüber reden möchte, dann signalisiere ich das auch sehr direkt, indem ich einfach sage, ich möchte nicht darüber sprechen. So ein Typ war ich halt immer. Ich bin sehr direkt, was das angeht, aber ich hatte jetzt nie die Situation, wo mich das ja eiskalt erwischt hat oder so, weil es einfach die ganze Zeit präsent ist.
Mhm. Mir kam jetzt gerade einfach eine Frage in den Kopf und in unserem Vorgespräch haben wir ja darüber gesprochen, dass wir einfach dann genau das fragen sollen. Ich habe jetzt einfach gerade so ein bisschen gemerkt, du bist eher so die Person, wenn dir das irgendwann genug ist, dann möchtest du auch nicht mal drüber reden, das mit dir selber ausmachen, selbst reflektieren und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Verlust deines Kindes ja schon eine Situation ist, wo man viel gefragt wird, wie geht es dir, wie kommst du damit zurecht, kann ich irgendwie helfen? Viele Leute, ist ja auch schön, dass viele Leute einen darauf ansprechen oder in irgendeiner Form Hilfe anbieten. Aber war dir das irgendwann mal zu viel, dass du gesagt hast, bitte lass mich jetzt in Ruhe oder so?
Es war bis jetzt noch nicht so, dass es mir zu viel war. Allerdings muss man dazu sagen, habe ich sehr viel Kontakt mit sehr vielen Menschen jeden Tag, allein beruflicher Natur schon. Und da habe ich manchmal das Gespräch einfach schneller verkürzt, als ich es sonst getan hätte, einfach um schneller auf den Punkt zu kommen. Es hat mich jetzt nie richtig genervt oder so, das auf gar keinen Fall. Aber wenn es jetzt immer das erste Thema ist, dann versucht man das kurz, je nachdem, mit welcher Person man spricht, ne, aber dann versucht man das schon kurz zusammenzufassen und auch, weil ich finde auch, man hat irgendwo auch eine Verantwortung und das klingt jetzt vielleicht für manche blöd, aber für mich, ich sehe das so, also ich habe eine Verantwortung meinem Gegenüber, einfach zu signalisieren, wie es mir gerade geht und vielleicht auch einfach zu signalisieren, dass ich darüber nicht reden will, weil die Person fragt ja nicht ohne Grund. Also es ist ja meistens so, dass die Person wirklich daran interessiert sind, wie es dir geht. Und da jetzt jedem einen Riegel vorzuschieben, fände ich, wäre meiner Verantwortung nicht gerecht als Mitmensch, als Freund, was auch immer. Und deswegen versuche ich da schon eine Information oder eine Antwort zu geben. Aber manchmal komme ich auch irgendwie nicht zum Punkt und dann spricht man einfach eine Stunde oder zwei über Gott und die Welt. Und das tut dann auch manchmal echt gut, muss ich sagen. Mhm. Und vielleicht ist das sogar ein Teil der Therapie, die ich mir selber quasi aufzwinge oder die ich selber durchmache. Aber manchmal wirklich befinde ich mich dann in einem Gespräch, wo ich vorher alles darauf gesetzt hätte, dass das Gespräch nicht so laufen würde. Aber dann läuft es so und dann fühle ich mich aber auch gut. Und deswegen lasse ich das dann auch einfach zu.
Ja. Bist du auch mit der Situation konfrontiert worden, dass Erwartungen an dich herangetreten sind oder herangetragen wurden? Aber das muss man doch so machen. Oder hast du selber diese Erwartung gehabt, wie du damit umzugehen hast und hast plötzlich festgestellt, Moment, das passt mir gar nicht. Ich bin nicht derjenige, der das so und so macht. Oder was auch immer du jetzt gerade von mir möchtest, ich habe meinen eigenen Weg.
Doch? Absolut, absolut. Also ich glaube, die größte Erwartung kam von mir selber. Und damit einhergehend auch ein großer Fehler, wie ich jetzt in der Retrospektive sagen kann. Es gibt in der Gesellschaft gibt es ja verschiedene Stereotypen und verschiedene Männlichkeitsbilder, ja. Es gibt ob man es jetzt gut mag oder gut findet oder nicht, ist völlig wertfrei, aber es gibt einfach dieses Bild von dem starken, erfolgreichen Unternehmermann, ja, und dann in meinem Fall sogar noch mit einem marokkanischen Migrationshintergrund, Muslim, so, da gibt es einfach dieses Stereotyp, das schwirrt irgendwo da rum und dieser Typ ist stark und es prallt alles an ihn ab. Und keine Ahnung was, ja. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. unabhängig davon, dass Stereotypen und Klischees sowieso out sind, sag ich mal. davon mal abgesehen, da kann man das ja so pauschal gar nicht sagen. Ne? Jeder ist individuell und jeder geht mit Situationen anders um. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass auf der einen Seite ich selber an mich die Erwartung hatte, irgendwann so zwei Monate ungefähr danach an mich die Erwartung gestellt habe, ey, jetzt fliegst du meinen Urlaub und dann nimmst du dir zwei Tage Zeit und weinst einmal richtig und lässt einmal richtig alles raus und dann hat sich das auch getan. So, du kennst dich ja selber, so nach dem Motto, ja. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich auch so gemacht. Also ich habe meinem eigenen Ratschlag quasi Folge geleistet. Im Nachhinein war das auf jeden Fall ein großer Fehler, weil ich jetzt einfach gemerkt habe, dass das nicht authentisch war. Also ich habe nicht geweint, weil ich weinen musste, sondern ich habe geweint, weil ich weinen sollte, von mir aus.
Ja? Weil es im Kalender stand.
Weil es im Kalender stand, absolut richtig. Weil es im Kalender stand. Das ist auf jeden Fall schlecht, meiner Meinung nach. Ich finde einfach, man sollte sich absolut gar keinen Druck machen, weder von Erwartungen von der Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch von sich selber. Man muss lernen, und ich habe das gelernt und lerne das immer noch, es ist ein Prozess, dass es kein Patentrezept gibt für Trauer, es gibt kein Patentrezept für den Umgang mit trauernden Menschen. Dafür gibt es einfach kein Patentrezept. Ja, wir sind alle Unicorns, wir sind alle Einhörner, jeder ist anders. Mhm. Und man muss es einfach zulassen. Und wenn du dann den Moment hast, wo du sagst, ey, jetzt lasse ich alles raus, dann lass es auch raus. Ungeachtet der Tatsache, was die Gesellschaft davon hält, was du selber vielleicht von deinem Selbst hältst, sondern lass es einfach raus. Und andersrum aber auch, wenn du das Gefühl hast, du musst dich jetzt in die Arbeit stürzen und du musst daneben leben, so wie du es vorher gemacht hast, dann finde ich das auch okay. Weil diese Thematik hat man auch oft, dass man ganz schnell in die Schublade gestellt wird, ja, du willst ja nur verdrängen, das ist nicht gut, verdräng es bloß nicht. Mhm. Ich finde, das ist okay, wenn du fühlst, dass es für dich in Ordnung ist, jetzt zu arbeiten und deine Freunde zu treffen und was auch immer, dann mach das. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen so geht, dass sie da komplett unsicher sind in der Situation.
Mhm. Hast du zwischendurch lachen können und hast du das genießen können oder hattest du ein schlechtes Gewissen?
Absolut kein schlechtes Gewissen.
Ah, das ist schön.
Nicht eine Sekunde lang. Das ist vielleicht, also ich versuche es mir so zu erklären, hat vielleicht auch mit einer Spiritualität und mit dem Glauben zu tun, dass wir einfach an das schöne Schicksal glauben und glauben, dass alles, was passiert, einen höheren Sinn hat und es nichts bringt, quasi die Situation ändern zu wollen, weil man kann sie nicht ändern. Aber ich habe wirklich, die Anekdote kann ich vielleicht erzählen, an dem in der Woche, wo das passiert ist, kamen uns natürlich Familie besuchen und uns hat auch mein Onkel aus Frankfurt besucht. Und mein Onkel aus Frankfurt, der ist, also für ihn bin ich quasi das Entertainment-Programm. Ja, wenn er kommt, dann muss ich ihn zum Lachen bringen. Ja, und das mache ich auch relativ gut, auch wenn man das jetzt gar nicht so glauben mag. Aber ich habe auf jeden Fall, im anderen Leben wäre ich Comedy-Star gewesen, auf jeden Fall. Und der kam und war total zurückhaltend und hat versucht, bloß nichts falsch zu sagen. Ja, und ich habe das direkt gemerkt, dass er der Situation quasi den richtigen Rahmen geben wollte. Ja, aber dann habe ich das Eis sofort gebrochen und habe ihm einen Spruch quasi gelassen und dann fing er erstmal an zu schmunzeln und dann habe ich ihm gesagt, es ist okay, du kannst lachen. Ja, Ende vom Lied war, wir haben so viel gelacht wie lange nicht mehr. Und das mag für den einen von außen total surreal klingen und ich habe sogar schon gehört von Leuten, als ich denen das erzählt habe, dass die das nicht okay fanden. Aber es war total okay.
Ja, letztlich ist es deine Art, damit umzugehen, ne? Und man kennt es ja hier, dann natürlich zu einem späteren Zeitpunkt, aber das findet die Beisetzung statt und das ist alles gediegen und getragen und keiner versucht irgendwie ein falsches Wort loszulassen und dann kommt der Leichenschmaus und dann werden schmutzige Witze erzählt und es wird herzhaft gelacht, ne?
Das Wichtige.
Ja, und es ist wichtig, ne?
Genau, und das Wichtige daran ist, vor allen Dingen, ich sag das ja jetzt nach 7 Monaten, ich trauere jetzt vielleicht oder ich weine heute vielleicht oder morgen. Es gibt einfach kein Patentrezept. So, und das zu verstehen, ist eigentlich so ein einfacher Satz, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer. Und sowohl für die Betroffenen als auch für die Mitmenschen. Wenn die trauernde Person weinen muss, dann lass sie weinen. Und wenn sie lachen möchte, dann lass sie lachen. Mhm. So, ne? Und einfach diese Ressentiments und diese Vorstellung einfach ablegen. So, genau wie man es mit dem Leben macht, sollte man das auch mit dem Tod machen, meiner Meinung nach.
Ja. Du hast ja jetzt von einer sehr offenen Stellung anderen Leuten gegenüber auch quasi geäußert, dass du viele Sachen akzeptierst und wie die Leute mit dir umgehen und ich sag mal auch, ich sag mal sogar, wie jetzt in der Situation mit deinem Onkel quasi eher das einforderst, sogar, dass er normal mit dir ist. Gäbe es trotzdem Sachen, die du in irgendeiner Form Menschen böse genommen hast oder nehmen würdest im Umgang mit der Situation?
Ich könnte mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo man jemandem was böse nimmt. Aber dazu muss ich einfach sagen, ungeachtet des Trauerfalls, war ich nie diese Person, die einem, also deswegen, es fällt mir schwer, das zu sagen, weil es hört sich so, aber ich war wirklich nie die Person, die einem Menschen etwas böse genommen hat per se. Also ich habe immer versucht, mein Gegenüber zu verstehen. Ja, und wenn es dann eine Woche gedauert hat, bis ich den verstanden habe, dann hat es eine Woche gedauert, aber ich habe mir die Mühe gemacht und war nie ein Fan davon, pauschale Aussagen zu machen und oder Vorwürfe oder sowas. Sowas mag ich einfach nicht, weil ich selber damit konfrontiert worden bin in meiner Vergangenheit und immer noch sehr oft konfrontiert werde. Ne? Allein von meinem Aussehen her werde ich schon hier und da mit irgendwelchen Klischees oder Vorwürfen, was auch immer, was auch völlig normal ist, ist auch okay, ich kann damit umgehen, aber ich war nie der Typ, deswegen kann ich dir leider nicht sagen, dass ich jemanden das Böse genommen hätte in dieser Situation, weil ich vorher schon nicht so war. Aber was ich dir sagen kann ist, dass es mir andere haben es mir übel genommen, wie ich auf bestimmte Sachen reagiert habe. Und das fand ich sehr interessant. Also ich hatte einen entfernter Freund, hat es mir total übel genommen, dass ich ihn quasi nicht umgehend darüber informiert habe, was passiert ist und total ins Detail gegangen bin. Und er war wirklich ein entfernter Freund. Es war jetzt, ne, es war nicht jemand, der beim Umzug dabei gewesen wäre zum Beispiel oder bei der Gartenparty. Ne? Es ja. war wirklich ein entfernter Freund. Und der hat es mir total übel genommen. Und genau, ich habe ihn dann irgendwann auch vor kurzem erst eine Nachricht geschrieben und habe ihm auch gesagt, was ich davon halte, nämlich nichts. Ja, und dass ich, vor allem der Ton der Nachricht war schon, also die Nachricht war, hatte es schon in sich, aber ich habe ihm auch den Ton der Nachricht erklärt. Ich habe ihm gesagt, es geht nicht darum, dass ich jetzt gerade trauer und enttäuscht darüber bin. Nein, nein, ich bin einfach nur abgefuckt, sorry, wenn ich das so sage, darüber, dass du denkst, dass ich A, dir irgendwelche Informationen als erstes geben muss, ja, und zweitens, dass du die, ja, dass du so pietätslos bist und mir jetzt noch in der Situation so einen Vorwurf zu machen, ja, habe ich ihm ganz klar gesagt und ja, schauen wir mal, was seine Stellungnahme dazu ist, er lässt auf sich warten, aber ja, um deine Frage zu beantworten, nee, ich habe keinen und ich werde niemanden was böse nehmen, weil es gibt für alles einen Grund und jeder hat seine kleine Bubble, in der er lebt und deswegen kann man jede Entscheidung im Leben von jedem Menschen irgendwo verstehen. Es ist immer nur eine Frage der Perspektive. Aber man muss nicht dahinter stehen und man muss das nicht gut finden, aber man kann Rückschlüsse auf alles legen.
Ja, Verständnis finde ich ganz wichtig, ne? Also genau, man muss es nicht gut finden, man muss es nicht akzeptieren, aber man muss es tolerieren, ne? Das ist so das Minimum. Mhm, genau, ganz richtig. Wenn wir nochmal zu der Beisetzung kommen, jetzt bist du natürlich, du hast einen anderen kulturellen Hintergrund, bist aber natürlich hier, ich sag mal, im westlichen Rahmen verwurzelt und aufgewachsen. Ja. Und du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du feststellst, dass du dir plötzlich schon Dinge angeeignet hast, ja, die eher aus diesem westlichen Kreis kommen. Jetzt haben wir ja in der vorherigen Folge schon mal mit einem Imam sprechen können, mit dem Ismail, der schon erzählt hat, dass da die Herangehensweise auch an Beisetzungen und an Beerdigungen eine gänzlich andere ist, die viel, viel offener ist, wesentlich weniger beschwert, sondern, naja, beschwingt ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber die mehr einlädt, ja, und mehr zur sozialer Interaktion einlädt und nicht zu diesem, wie wir es hier eher kennen aus dem christlichen Kulturkreis, dass man die soziale Interaktion erstmal nach hinten packt, weil man erstmal stumm ist und nicht weiß, wie man sich verhalten soll und dann besser mal gar nichts sagt. Jetzt hast du gesagt, so ein bisschen bist du in diese Fußstapfen schon getreten. Welche oder wie ist es für dich angenehmer?
Ach, gute Frage. Ich muss dazu sagen, ich war schon auf vielen Beisetzungen, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, also in Marokko auch sehr oft. Und das Thema von Tod, Beisetzung, Beerdigung hat mich tatsächlich schon die letzten Jahre sehr, sehr eng begleitet. Ich hatte die Ehre, weil es ist eine Ehre, wenn du bei der Totenwaschung dabei sein darfst, dann ist es, dann heißt es sehr, sehr viel, ja. Und ich hatte die Ehre von meinem besten Freund, der seinen Vater verloren hat und seinen Bruder in einer kurzen Zeit, hatte ich die Ehre, beide waschen zu dürfen. Und ne, bei aller Stärke, die ich mir selber manchmal einrede, ja, und was auch immer, das ist auf jeden Fall, das ist schon eine Hausnummer, ja. Eine Leiche, die man auch noch persönlich kannte, zu waschen ist, ist harter Tobak, sage ich mal, für den einen oder anderen. Das heißt, ich war schon sehr früh oder schon oft in meinem Leben involviert in diesem Thema Beisetzung. Das heißt, ich habe das aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Ich weiß auch nicht warum, ich habe aber noch nie darüber nachgedacht, wie es ist, wenn ich auf der anderen Seite stehe. Also, wenn ich quasi betroffen bin, in dem Fall, ne, mein Sohn, meine Eltern, was auch immer, Gott, lang möge sie leben, meine Eltern. Also ich hab mir das irgendwie noch nicht vorgestellt, nicht aus Verdrängungsängsten oder so, sondern die Frage habe ich mir nie gestellt. Und ich muss schon sagen, ich mag die islamische, das islamische Ritual in der Beerdigung und im Begräbnis mag ich sehr, weil es A, dieses Zusammenhaltsgefühl der Gemeinde, ne? Die Gemeinde steht an oberster Stelle. Das kommt da nochmal sehr, sehr speziell zum Tragen. Man trägt den Sarg zusammen und es ist auch da nochmal eine Ehre, wer den Sarg tragen darf. Es heißt, in einer islamischen Überlieferung heißt es, dass einem die Sünden quasi erlassen werden, wenn man eine Beisetzung quasi beiwohnt und da auch noch aktiv irgendwie mithilft zum Beispiel. Das heißt, man ist motiviert, dass aus zwei Seiten ist man motiviert. A, weil man der Familie auch was Gutes tun möchte, und aber auf der anderen Seite, man tut im Gottesgefüge quasi, tut man auch noch was Gutes. Mhm. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und bei der Beerdigung meines Sohnes fand ich nochmal sehr, sehr speziell, sehr schön, die Worte, die dort gesprochen worden sind. Weil das, und das muss ich sagen, kann auch total in die Hose gehen, meiner Meinung nach. Ich habe auch schon Beisitzungen erlebt, auch islamische Beisitzungen, wo der Imam so viele andere Texte vorlesen hätte können, aber sich dann für manche entschieden hat, die einfach nicht zu der Situation gepasst haben. Mhm. Und da muss man einfach ein bisschen Feingefühl haben, aber es war wunderschön bei uns. Und ja, es war sehr, sehr intim. Ich habe bewusst das Ganze klein gehalten. Und auch da hat mir Corona wieder geholfen, den einen oder anderen Menschen abzusagen, ohne dass er böse ist. Weil hätte ich jedem aus meinem Bekanntenkreis Bescheid gegeben, dann ja, wäre der Hauptfriedhof in Dortmund auf jeden Fall sehr, sehr voll gewesen. Mhm. Genau. Und die Tatsache natürlich, dass wir ihn hier in Dortmund beerdigen dürfen, das ist auch ein Privileg, was nicht jede Stadt hat. Wir haben hier einen islamischen Friedhof quasi. Man darf quasi das Ritual so machen, wie man möchte. Ich durfte ihn selber ins Grab legen. Das sind auch Privilegien, die wir in Dortmund, aber in Deutschland generell haben, die wir auch ein bisschen zu schätzen lernen müssen, weil ich kann mir vorstellen, dass in vielen Ländern der Welt das nicht der Fall ist.
Mhm. Du hattest vorhin da schon mal drauf, bist ja darauf eingegangen, dass die Zeremonie schon auf eine gewisse Art und Weise Kraft gegeben hat. Ist das was dich jetzt quasi auch im Nachhinein noch begleitet, dass du da häufiger mal drüber nachdenkst, ich sag mal, jetzt brauche ich Kraft, jetzt möchte ich einmal vielleicht, oder wie geht's weiter oder so, dass du vielleicht da das nochmal als Erinnerung hochholst, oder ist es was einfach tief in dir ist? Wie ist das so, Tag?
Dieser Tag ist insofern, also ist ja sowieso ein sehr wichtiger Tag, aber der hat nochmal eine ganz andere Tragweite bei mir, weil in der Zeit, wo es meinem Sohn nicht so gut ging, ja, und das war schon oft der Fall, aber wo er dann wirklich mal im Krankenhaus war, längere Zeit oder Intensivstation, habe ich mir natürlich oft auch die Frage gestellt oder das Szenario vorgestellt. Ja, und bei meinem Leben, ja, ich bin Unternehmer und bin ständig auf Achse, hatte ich immer so ein Horrorszenario, dass ich irgendwo am letzten Ende der Welt bin oder, keine Ahnung, im Flugzeug oder am Flughafen oder irgendwo, wo ich einfach nicht sein sollte in dem Moment, und das dann passiert. Und ich weiß nicht, ob ich mir das verziehen hätte, keine Ahnung, kann man ja nicht sagen. Aber insofern ist das einfach nochmal so krasser gewesen, dieser Tag, weil ich diesen Tag komplett in meiner Hand hatte. Ich hatte das Geschenk und ich sehe das als Segen vom lieben Gott, dass ich A, diesen Urlaub hatte, aber B, vor allen Dingen an dem Tag komplett da sein konnte. Ich konnte ihn waschen, ich konnte ihn beerdigen, ich konnte mich um meine Frau kümmern, um meine Familie. Und deswegen ist dieser Tag einfach so, so präsent immer noch in meinem Kopf. Und ich bin einfach mega, mega dankbar, dass der liebe Gott das gut mit mir meinte, dass ich an dem Tag einfach auch da bin. Und das ist eigentlich der Grund, ja, warum das noch so präsent ist und ich noch oft daran denke.
Jetzt hast du gerade so eine schöne Vorlage gegeben, ne? Du hast das alles in der Hand gehabt. Du bist ein sehr reflektierter und sehr kontrollierter Mensch. Und du hast den Tag in der Hand gehabt. Du konntest, du musstest nichts abgeben, ne? Du konntest dich kümmern. Du konntest dich um deinen Sohn kümmern. Du konntest dich um deine Frau kümmern, um die Familie, um die Beisetzung. Wann hast du dich um dich gekümmert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche mich um mich zu kümmern und ich denke, dass es ein langer Prozess ist und das ist auch, das kann man nicht in seinen Kalender irgendwie eintragen, heute eine Stunde Me-Time, das funktioniert nicht. Das habe ich tatsächlich versucht, irgendwie mir ein Ritual zu machen, keine Ahnung, mittags mal eine Stunde oder zwei nicht zu machen. Das funktioniert aber, das funktioniert nicht. Trotzdem würde ich sagen, dass die Zeit, die ich mit meiner Familie verbracht habe oder verbringe und die Gespräche mit meiner Frau und auch die Friedhofbesuche, die ich immer noch sehr regelmäßig mache, dass die auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil sind, in was das Thema um mich kümmern ist. Ne? Also da kümmere ich mich um mich, wenn ich ihn besuche, wenn ich mit meiner Frau bin, wenn ich mit meiner Familie bin. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich in dieser Kategorie in die Kategorie packen würde. Aber ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit für mich auch. Das werde ich demnächst auf jeden Fall angehen. Sport ist da auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Hilfe bei mir, auch wenn sich das so pauschal anhört, aber es gibt ja immer so Momente, wo man für sich ist und man sich einfach so spürt, ja, und das habe ich im Sport irgendwie, da spüre ich mich so, da bin ich eins mit mir selber irgendwie, mit meinem Geist, mit meinem Körper, das tut mir total gut und genau, und Spiritualität an letzter Stelle ist, also an erster Stelle, aber jetzt chronologisch an letzter Stelle, Spiritualität ist auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Da versuche ich mich auch um mich zu kümmern. Aber ich weiß, dass ich noch zu wenig mache.
Okay, also das kannst ja nur du selbst beurteilen. Genau, ne?
Das mache ich auch, ja.
Und wenn du Spiritualität sagst, wir haben ja jetzt von Ismail schon gelernt, dass die Gemeinde, und auch du hast es gerade erwähnt, dass die Gemeinde eine große Rolle spielt. Mhm. Wie ist das hier in Dortmund? Also du hast gesagt, du hast die Beisetzung im kleinen Rahmen gehalten, aber es gab doch bestimmt auch ein Totengebet.
Genau.
War das ein großes Event und hast du dir ein großes Event gewünscht oder wie ist das abgelaufen?
Genau, die Beisetzung und das Totengebet, die haben quasi am selben Tag stattgefunden, in derselben Stunde sozusagen. Ja, man verrichtet das Totengebet und fährt dann zum Friedhof und macht die Beerdigung. Die haben wir auch in Dortmund gemacht und auch bewusst klein gehalten, weil das wäre nicht zu managen gewesen, wenn Familie, Freunde, Bekannte, die man kennt und die man generell einladen würde, das wäre wirklich sehr, sehr viel geworden. Deswegen habe ich das klein gehalten. Und das konnte ich nur mit zwei Mitteln machen. A, mit Corona und B, mit der Uhrzeit. Ja, ich habe das mittwochs morgens gemacht.
Um 11.
Genau, mittwochs morgens um 11. So, dass viele auch nicht konnten. Und ich habe das relativ kurzfristig gemacht. So habe ich mir das auch gewünscht. Genau, und mein Vater war tatsächlich zu der Zeit gar nicht anwesend. Das war das Einzige, was mir im ersten Moment wirklich, was mir schwer fiel irgendwo, weil mein Papa doch schon irgendwo so mein Anker ist in vielen Sachen. Aber speziell so in diesem Moment hätte ich mir das sehr, sehr gewünscht. Das war leider nicht möglich. Und dann aber, so schön, wie die Geschichte dann ist, hat mein Vater mich einen Tag später angerufen und beziehungsweise hat mir ein Video geschickt von einer riesen Veranstaltung in Marokko. Er war zu der Zeit in Marokko und der hat da ein riesen Essen gemacht für Waisenkinder und armen Kindern und das quasi im Namen meines Sohnes gemacht. Und das war noch schöner als seine Anwesenheit alleine. Und deswegen kann ich da nur Schönes zu sagen. Genau.
Ja, da geht mir jetzt gerade das Herz auf, ne? Also das musste, glaube ich, nochmal ein ganz bewegender Moment auch gewesen sein, ne?
Voll. Dann, ja. Voll. Also sehr bewegender Moment auch war der Moment, als der Tod quasi bescheinigt wurde, ja? Mhm. Als der Arzt kam und gesagt hat, so ist es. Es war natürlich ein sehr schlimmer Moment und man ist in Tränen ausgebrochen. Und ich glaube, eine Minute später habe ich meinen Vater angerufen. Und ich bin normalerweise, was Kommunikation angeht und speziell mit Menschen, die ich sehr gut kenne, weiß ich relativ schnell, was ich sage, wie ich das sage. Und ne, also ich vermag zu sagen, dass ich das gut kann, sagen wir es mal so. Und in dem Moment rufe ich meinen Vater an, der, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein wichtiger Teil meines Lebens ist und ein Anker in meinem Leben ist. Und dann rufe ich ihn an und bin erstmal sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja? Und habe ich ihm gesagt, ich rufe dich ja mal hier auf FaceTime an. Ja, mach mal die Kamera an, damit wir uns sehen. Dann haben wir die Kamera angemacht, habe ich ihn gesehen, hat er mich gesehen. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, dass der liebe Ahmad jetzt beim lieben Gott ist. Und die Reaktion von meinem Vater, die werde ich in meinem Leben nie vergessen. Wirklich. Also ich kenne meinen Vater sehr, sehr gut. Ne? Und das hätte ich aber niemals erwartet. Er hat mir nämlich gesagt, ja, dann dreh doch die Kamera zum Ahmad. Ich sag, Papa, ich weiß nicht, ob du das gerade verstanden hast, aber der liebe Ahmad ist beim lieben Gott. Wir sind im Krankenhaus. Er sagt, ja, kannst du jetzt bitte die Kamera zu meinem Enkel drehen? Ich möchte mit ihm sprechen. Und im ersten Moment dachte ich, dass das irgendwie eine traumatische Reaktion ist oder ein Schock oder so. Aber ich habe die Kamera dann gedreht und mein Papa hat mit meinem Sohn ganz normal gesprochen und ihm gesagt, ja, du bist jetzt vorgegangen, wir werden alle mal gehen. Halt uns schon ein schönes Plätzchen im Paradies und grüße mir meinen Papa und grüße mir meinen Bruder und grüße mir meine Mama und diese Reaktion war einfach so einschneidend in meinem Leben, weil es mir in 30, 40 Sekunden alles gesagt und alles gezeigt hat, was ich wissen muss. Und dann noch von der Person, auch die einzige Person, die es mir sagen kann. Mhm. Und das war einfach, da denke ich wirklich jeden Tag dran. Und mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, aber es war wirklich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Und die Kraft und die Motivation und alles, was das mit sich gezogen hat, war unglaublich.
Also erstmal, weil du dich gerade entschuldigt hast, ich glaube, sowohl hier im Raum, also ich muss mich gerade auch erstmal, ich habe ein bisschen schwitzige Finger, ich muss mich erstmal ein bisschen auch beruhigen und ich glaube auch alle Zuhörer werden das definitiv nachempfinden
können. Ich denke auch, ich muss auch kurz durchatmen. Mir sind echt die Tränen gekommen. Das ist also sehr, sehr berührend, eine wirklich schöne, ja. Also danke für diese Geschichte, es ist ein schweres Thema heute, ja.
Ja,
oh.
Ja, also natürlich haben wir das auf eine gewisse Art und Weise erwartet, als wir diesen Podcast gestartet haben, aber ja, vielen Dank, dass du uns da irgendwie in diese, in deine Gefühlswelt, in eure Gefühlswelt so mit reinbringst, einfach auch, weil das, ne, wie du schon sagst, es ist eigentlich ein kurzer Zeitabschnitt gewesen, der viel ausgemacht hat und viel gesagt hat und viel aber auch richtungsweisend für die Zukunft war. Sowohl für dich als auch für glaube ich, die Familie. Ne?
Absolut, absolut. Also das, was er da gesagt hat, hat mir gesagt, Tod ist ein Thema, was ganz normal ist. Also seine Reaktion Und ich kenne meinen Vater wirklich sehr, sehr gut. Wirklich sehr gut. Und ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Aber seine Reaktion hat einfach die absolute Normalität mit dem Thema Tod gezeigt. Mhm. Sie hat gezeigt, dass wir alle gehen werden. Sie hat gezeigt, was seine Überzeugung und unsere Überzeugung ist, nämlich, dass wir uns alle wiedersehen. Ja? Sie hat gezeigt, dass wir trauern können, aber nicht müssen, weil er hätte mir auch sagen können, jetzt wein nicht oder mach so, hat er nicht. Ja? Er hat einfach unreflektiert quasi oder ohne Schleier, ohne nichts, einfach seine Reaktion freien Lauf gelassen. Und ich finde jeden Tag, wirklich jeden Tag, finde ich noch andere Sachen in diesem kleinen Gespräch. Und das Witzige an der Geschichte ist, mein Vater und mein Sohn haben auch den gleichen Vornamen. Mhm. Ich habe meinen Sohn nach meinem Papa benannt auch. Und deswegen, alles, was mit diesem Tag zu tun hat, mit dem schlimmsten Tag in meinem Leben, haben so viele sehr, sehr schöne Sachen zu tun. Und das macht es einfach und schwer zugleich. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, an diesen Tag zu denken und sehr, sehr schön an diesen Tag zu denken. Weil einfach so viel, wirklich so viel, so viel Wichtiges in meinem Leben an diesem Tag passiert ist. Und wie vorhin schon gesagt, mit dem Hang zur Selbstreflexion, die ich habe, finde ich da auch jeden Tag wieder neue Sachen an diesem Erlebnis, an diesem Tag.
Ja, dein Papa hat eine schöne Brücke gebaut, ne? Zwischen jetzt und später und vor allem, sogar zwischen früher, jetzt und später, ne? Also er hat alle bisher Verstorbenen mit quasi in den Arm genommen und in Aussicht gestellt, dass wir irgendwann alle Arm in Arm wieder irgendwo stehen, ne? Richtig, das ist ein schönes Bild, finde ich, ja. Und hoffnungsvoll.
Ja, genau. Thema Hoffnung auch, ja, absolut. Also es ist mit diesem Satz, grüß mir den und den und den. Also du grüßt dann nur jemanden, den du nur gerade nicht siehst. Du grüßt ja nicht jemanden, den du nie wieder siehst. Also wenn ich dich treffe oder wenn ich dich treffe und sage, ja, grüß mir mal die Katrin, dann heißt das ja, ich sehe sie bald, ich kann sie nur aktuell nicht grüßen.
Ja.
Zum jetzigen Zeitpunkt. Und das sagt dieser Satz aus. Einfach, ja, wir werden uns eh sehen. Nur du bist jetzt gerade vorgegangen. Hm. Und auch die Tatsache, dass er ihn direkt angesprochen hat, finde ich auch sehr interessant, weil, ja, manche sprechen Tote auch in der dritten Person an. Ja, und er hat ihn direkt angesprochen, ganz normal, und wollte ihn auch sehen und hat ihn auch gesehen. Also, wie gesagt, Es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis an einem sehr schweren Tag. Hm. So kann man das eigentlich, ja. So kann man diesen Tag zusammenfassen.
Ja, aber das erklärt halt auch nochmal, warum du nicht von Verlust sprechen möchtest, ne? Richtig, weil er ist halt irgendwie noch da, ne?
Richtig, er ist da, er ist definitiv da. Und man redet ja oft von wenn man Kinder hat, redet man ja oft, was hat der Sohn oder die Tochter vom Papa und was hat die von der Mama? Ja, mhm. Und was übernimmt auch ein Kind von Eltern? Ja, dann hat man das klassische Beispiel, wenn ein Sohn dann versucht zu gehen wie der Papa oder sich die Haare so zu machen. Ja, das kennt man ja.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal die Frage andersrum gestellt hat. Was übernehmen die Eltern von dem Kind? Und das ist mir nämlich hier aufgefallen.
Spannend.
Es hört sich vielleicht sehr kitschig an, aber ich habe bemerkt, wie ich Sachen von meinem Sohn, der sogar sich nicht so gut ausdrücken konnte wie andere Kinder, aber ich habe gewisse Mimiken von meinem Sohn übernommen. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert im Internet, was es dazu gibt. Da gibt es wirklich sehr wenig zu. Aber das ist eine Frage, die mich wirklich verfolgt, so was, es ist nicht eine Einbahnstraße, also was übernehmen die Eltern von den Kindern auch so, ne? Und,
ja. Also man kennt das ja so ein bisschen, oder ich kenne das zumindest aus der Kommunikationstheorie, sage ich jetzt mal, dass man von Menschen, die man mag, gewisse Gestiken oder so Übergangs-, genau. Übersprungsgesten, dass man die übernimmt. Aber vielleicht ist das einfach, ja. Genau, aber vielleicht ist das genau einfach das, was du quasi für immer übernommen hast. Richtig. Weißt du, was ich meine? Genau. So, dass das eine Sache ist, die du so oder so quasi immer gehabt hättest, aber das wäre nicht so aufgefallen. Ja. Weil ihr euch gegenüber gestanden hättet, aber es ist quasi immer noch so. Mhm. Nur diese Geste kann dein Sohn jetzt eben in dem Sinne nicht mehr geben. Vielleicht ist es das.
Genau.
Das ist einfach eine wilde Spekulation, aber ist mir jetzt gerade dazu irgendwie eingefallen und ich finde das total spannend.
Ich finde es auch mega spannend und ich bin sicher, ich werde da auf jeden Fall noch ein bisschen recherchieren zu, weil es mich einfach generell interessiert, aber speziell in meinem Thema ist es natürlich dann, also weswegen ich überhaupt dazu gekommen bin, ist einfach die Frage von dir, Katrin, ist er noch da? Ja, er ist noch da, aber er ist vor allen Dingen auch da, wenn ich mich selber im Spiegel sehe und zum Beispiel auch diese Geste mache, die er macht oder was auch immer, ne? Ich will nicht zu viel ins Thema gehen, aber ja, er ist natürlich präsent, er ist bei allen präsent und vor allen Dingen, und da muss ich sagen, das fällt mir dann doch schwer, bei allem Kontrollieren und bei allem Selbsttherapien, was mir dann doch sehr, sehr schwer fällt, wirklich sehr schwer fällt, ist der Umgang mit den anderen Kindern, also meine Neffen, Nichten, weil die ihn natürlich über alles lieben und geliebt haben, der war ein Sonnenschein für die, und da muss ich sagen, da bin ich dann doch nicht Profi. Also da fehlen mir manchmal die Worte, weil dann stellen sie so bestimmte Fragen und Kinder stellen ja unheimlich echte Fragen. Ja?
Ungefiltert.
Ja. Ungefiltert, direkt, und die treffen dann auch direkt oft. Und da bin ich nicht gut drin und muss ich auch nicht. Dann sage ich auch dem einen oder anderen, erstmal die klassische Antwort, er ist beim lieben Gott, etc. pp. Aber die Kinder sind ja auch nicht dumm. Ja? Und dann kommen dann auch ein paar Fragen, wo du zweimal überlegen musst, und dann versuche ich die abzulenken. Mach ich das auch. Bevor das Ganze eskaliert. Aber da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall hart für mich.
Okay.
Definitiv.
Ist das auch schwer für dich generell? Also unabhängig davon, welche Fragen du gestellt bekommst, aber ist das schwer für dich, mit den anderen Kindern generell Umgang zu haben?
Nein.
Okay.
Nein. Das nicht, ich weiß genau,
was... Kann ja sein, dass das nochmal so eine schmerzliche Wunde aufreißt, 100%. Ne? Ja.
Und ich habe mir auch die Frage gestellt, weil meine drei Schwestern ziemlich parallel Mütter geworden sind, ja, und das war aber absolut nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, eigentlich hat man dann noch ein größeres Herz für die Kleinen irgendwie, und man freut sich dreifach und vierfach für die Schwester oder für den Bruder oder was auch immer. Und der Umgang mit den Kindern an sich fällt mir absolut nicht schwer, so jetzt per se nicht. Aber wenn sie dann sprechen können und auch sich sehr gut artikulieren können und gewisse Fragen stellen, dann komme ich dann schon ins Stottern. Ja,
ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Das, ja.
Total. Das ist jetzt vielleicht eine Frage, die ist auch vielleicht einfach zu privat. Es spukt einfach gerade in meinem Kopf rum. Ich weiß nicht, ob du noch ein zweites Kind hast, aber...
Nee, hab ich nicht.
Kannst du dir vorstellen, dass das in irgendeiner Form dich dahingehend begleiten wird oder vielleicht die Beziehung zu deinem Kind anders machen würde, wenn, ich sag mal, ein zweites Kind kommen würde?
Ich habe, die Frage habe ich mir gestellt, habe ich mir auch relativ früh gestellt, komischerweise, ich weiß auch nicht warum. Also erstmal grundsätzlich, ich wünsche mir auf jeden Fall ein zweites Kind, und wenn... der liebe Gott uns diesen Segen zuteil haben lässt, dann hoffen wir, werden wir auch wieder Eltern. Ich, wie gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, ich denke, ich würde sowohl meinem Sohn, dem Ahmad, als auch meinem neuen Kind Unrecht tun, also beiden Unrecht tun, wenn ich in irgendeiner Weise versuche, entweder eine Verbindung darzustellen, die nicht da ist, oder auf der anderen Seite, wenn ich versuche, etwas zu unterdrücken, was da ist. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich ein Kind bekommen sollte in Zukunft, dann ist das mein zweites Kind, aber mein einziges Kind.
Ja.
Und das ist halt der spezielle Unterschied. Und wenn das Kind dann aufwächst, dann wird es auf jeden Fall wissen, dass es einen größeren Bruder hat, ja, der im Paradies auf ihn wartet. Aber auf der anderen Seite ist es auch das einzige Kind dann. Und das einzige Kind hat auch nochmal eine spezielle Rolle und bedarf spezieller Aufmerksamkeit. Das heißt, ich will mir gar keine Regeln setzen, will aber auch nicht etwas unterdrücken. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt, was ich damit sagen wollte. Genau, deswegen, ich denke, man sollte da allen Parteien fair gegenüber sein und jedem die faire Chance geben, den Platz zu bekommen, den man bekommen sollte.
Ja. Da fällt mir gerade ein, es gibt kein Wort dafür, ne? Wenn man Eltern, du bist ja immer noch Elternteil, du bist ja Vater.
Richtig.
Ja?
Richtig.
Umgekehrt, wenn Kinder ihre Eltern verlieren, sind sie Waisen. Ja. Ne? Wenn man den Partner verliert, ist man Witwe oder Witwer. Aber für Eltern, die ein Kind zu Grabe getragen haben, da gibt es keinen Namen für. Ne? Es sind und bleiben Eltern, nur ohne Kind.
Engelseltern müssen sie heißen.
Oh, das ist, oder ja, oder Sternenkindeltern.
Oder Sternenkindeltern.
Ja.
Aber auch der andere Fall dann, wenn sie dann doch ein Kind, ein zweites Kind haben, ist aber das einzige lebende Kind ist. So, das ist dann auch wieder, weil diese Thematik, und das weiß ich jetzt schon, diese Thematik wird auf jeden Fall hier und da kommen. Wenn du irgendwas Behördliches machst oder irgendwo was ausfüllt, ja, sind sie Eltern? Ja, bin ich eigentlich.
Ja,
haben sie ein Kind? Nein, haben wir nicht.
Ja, genau.
Oder, das ist schon, keine Ahnung, wie man es handhabt, aber mir wurde die Frage tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr in welchem Rahmen, vor kurzem noch gestellt, sind sie Vater? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann erstmal nichts und dann im Verlauf des Gesprächs, ja, wie alt ist ihr Kind? Ja, da habe ich gesagt, ja, ist sechs geworden. Und dann wollte ich das auch nicht in die Länge ziehen, habe gesagt, mein Sohn ist vor ein paar Monaten gestorben. So, aber wie du sagst, kann sein, es gibt keinen Begriff dafür.
Ja.
Also es kann schon für ein paar Missverständnisse sorgen, keine Ahnung.
Ja, und also wir haben das ja im Vorfeld auch schon besprochen, ne, dass das Thema wirklich so mit Samthandschuhen angefasst wird, wenn überhaupt. Ne? Also Verlust von Kindern ist wirklich so ein unglaubliches Tabuthema in dem ganzen Thema Tod und Sterben an sich. Ne? Das hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Hast du da nochmal so einen Appell an die Leute, die uns jetzt zuhören?
Also es wäre vermessen, wenn ich irgendwie Tipps geben könnte, kann ich auf gar keinen Fall. Ich kann nur meine Vorstellungen und meine Überzeugungen teilen. Und da soll sich jeder eingeladen fühlen, damit zu machen, was er möchte. Im besten Fall hilft es jemandem. Thema Nummer eins ist auf jeden Fall das, was du gerade angesprochen hast, dieses Tabuthema. Tod an sich ist, also der Tod kommt ja an dem Tag der Geburt, ist der Tod ja schon dabei.
Ja, das stimmt.
So, das ist ja, also wenn man eins sicher weiß, ist, dass jeder Mensch sterben wird. So. Das heißt, das Thema Tod an sich ist schon mal ein Thema, damit sollte man auf jeden Fall transparenter, direkter, offener umgehen, meiner Meinung nach. Und wenn man ein Kind verliert, also zum Thema Appell, ich kann nur sagen, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und verrennt euch nicht in irgendwelchen Vorstellungen, sei es von der Gesellschaft, sei es irgendwelche Ressentiments, sei es Erwartungen von einem selber, die unbegründet sind. Lasst einfach alles auf euch zukommen, so wie es ist, weil es gibt kein Patentrezept und man kann nicht falsch trauern.
Ah ja, das ist schön. Ja.
So, man kann nicht falsch trauern, egal wie es ist, man kann es einfach nicht falsch machen, wenn man es ehrlich macht, wenn man es zulässt. Und auch das Männerthema ist natürlich auch nochmal ganz speziell bei Männern, kann ich nur sagen, nehmt euch auch speziell die Zeit und versucht nicht in irgendwelche Korsette zu euch einzuengen. Stärke ist ein weitläufiger Begriff. Und der hat nichts damit zu tun, dass jemand nicht weint oder jemand nach bestimmten Regeln handelt, sondern Stärke ist Authentizität. Also ja.
Das ist ein unglaublich schönes Schlusswort, finde ich. Stärke ist Authentizität. Ich glaube, das muss man sich irgendwo an die Wand schreiben. Rinwan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Runde. Wir haben eine Frage, die wir zum Abschluss immer jedem stellen, auch wenn du sie schon beantwortet hast, allumfänglich im Laufe des Gesprächs, lautet sie: Was glaubst du, kommt danach?
Ich glaube, danach kommt ein schönes Wiedersehen in einer schöneren Umgebung, mit einer schöneren Gesellschaft.
Das ist auch schön. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, bei all den schweren Themen, die wir heute hatten, vergesst das Leben nicht. Und für weitere Informationen zu unserem Podcast könnt ihr in die Shownotes gucken. Uns gibt es überall zu abonnieren, wo es gängig auch Podcasts gibt. Schaut gerne auf unseren Seiten auch bei Instagram und Facebook vorbei und habt eine gute Zeit.